der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Die heutige Episode trägt den Titel Versorgt und vergessen.
Da kann so ziemlich alles und gar nichts dahinter stehen, aber bei unseren Fällen wisst ihr, da steht immer eine ganze Menge dahinter. Also es ist wirklich schon wieder eine Woche rum. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und wir haben direkt natürlich wieder eine spannende Hörermail dabei. Und die bezieht sich auf einen Fall, den hatten wir gerade vor kurzem. Ist noch nicht ganz lange her.
Ja, und zwar ging es da um den 6-jährigen Patrick. Und der hat ja während einer Hoden-OP schwerste, wirklich sehr, sehr schwere Verbrennungen am Gesäß erlitten. Und Grund dafür war eine durchaus gar nicht so selten vorkommende, aber immer wieder gefährliche Kombination von Strom und Desinfektionsflüssigkeit auf der Operationsunterlage.
So, und zu diesem Fall schreibt uns Sabrina. Liebe Tanina, lieber Peter, als ich die Einleitungsgeschichte zur Folge Verbrennung im OP gehört habe, wusste ich sofort, worauf das hinausläuft, denn mir ist genau das Gleiche passiert. Nach meiner Operation im Jahr 2014, in Klammern Entfernung einer Eierstockzyste, verspürte ich starke Schmerzen im Gesäßbereich. Eine Schwester holte daraufhin die Ärzte, die, wie in eurem Fall, der Meinung waren, es handelte sich vermutlich um eine allergische Reaktion und es wurde ihr Fenistil verordnet. So war es, glaube ich, beim Patrick auch, ne? Brandsalbe.
Genau.
Kurz danach kamen glücklicherweise meine Eltern, um mich abzuholen. Und als ich meiner Mama davon erzählte und sie sich die Stelle ansah, wurde sie sofort misstrauisch. Ihrer Meinung nach sah das eher nach einer Verbrennung aus. Und es sei auch merkwürdig, dass sich eine angebliche allergische Reaktion nur auf genau eine Stelle beschränkt. Meine Eltern fuhren mit mir dann direkt zum Hausarzt und dort wurde festgestellt, dass es sich um eine großflächige Verbrennung zweiten, teils sogar dritten Grades handelte. Der Arzt dokumentierte alles mit Fotos, behandelte mich fachgerecht und setzte sich direkt mit dem Krankenhaus in Verbindung. Eine Reaktion seitens des Krankenhauses blieb jedoch aus. Auch die Einschaltung des medizinischen Dienstes führte leider zu keinem Ergebnis. Alles wurde abgewiesen. Ich habe es letztendlich dabei belassen. Dank der schnellen und kompetenten Hilfe des Hausarztes ist alles wieder gut verheilt und nach etwa einem Jahr waren auch die Narben verschwunden. Beim Hören eurer Folge wurde mir bewusst, welches Glück ich hatte und wie schlimm es für den Jungen gewesen sein muss. Ihr macht wirklich großartige Arbeit. Ich habe durch euren Podcast schon viel gelernt und freue mich auf viele weitere Folgen. Vielen Dank dafür. Herzliche Grüße, Sabrina. Sabrina, Grüße an der Stelle auch von uns an dich.
Ja, und Sabrina, du sprichst einen wichtigen Moment unseres Podcasts an, was uns einfach sehr wichtig ist. Wir wollen auch dazu beitragen, dass Fehler schon im Vorfeld vermieden werden, dass sie gar nicht erst aufkommen. Und wenn man durch unseren Podcast ein Stück weit sensibilisiert wird, sowohl der Mediziner, aber auch der Patient, kann sicherlich der ein oder andere Fehler auch vermieden werden. Und das ist immer schön, sowas zu hören, dass man sich dann auch teilweise wiedererkennt oder wir haben es schon öfters mal angesprochen, diesen Katzenbissfall.
Wollte ich gerade sagen, das ist immer noch Top Number One mit Rückmeldungen, dass ihr sagt, Mensch, ich bin jetzt so sensibel, Wenn mich eine Katze beißt oder jemanden oder kratzt, wie schlimm das enden kann. Ja, das ist immer noch Top One.
Genau, und ich denke, da ist schon die ein oder andere schlimme Folge gerade durch unseren Podcast in der Hinsicht vermieden worden. Und bevor wir jetzt aber zu unserem heutigen Fall kommen, noch eine kleine Rückschau. Wir haben ja ab und an mal Fälle, die noch kein Ende gefunden haben. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den Fall des 13-jährigen Mädchens, dem vorgeworfen wird von Behandlerseite, sie habe eine Kompresse in einer Größe von 10x10 cm gegessen. Und es wäre nicht so gewesen, dass die bei einer Operation zurückgeblieben ist. Mittlerweile ist es so, dass der Versicherer des Krankenhauses eingeräumt hat, dass das, ich sag's jetzt mal sehr salopp, Blödsinn gewesen sei, was sie dazu geschrieben hätten, wie sie sich eingelassen hätten. Sie würden daran nicht mehr festhalten, würden den Schaden anerkennen und sie haben auch schon eine erste Schadensersatzzahlung geleistet in Höhe von 20.000 Euro. Und wir sind jetzt gerade in den Verhandlungen über die weitergehenden Ansprüche. Und mal schauen, ich denke, wir werden da zusammenkommen. Aber es ist auch gut, dass ein Versicherer dann mal sagt, okay, da haben wir uns ein bisschen verrannt und wir sind jetzt bereit zu regulieren. Das kommt nicht so häufig vor, aber in dem Fall war es so.
Tut auch mal gut, oder? Mal menschliche Züge in diesem ganzen Konstrukt, wie sowas ja immer abläuft. Das ist doch immer schön.
Ja, es mag sein, dass der mediale Druck da ein Stück weit auch mit zu beigetragen hat, dass da Einsicht eingekehrt ist. Aber ich will das denn nicht absprechen, dass Sie nochmal drüber nachgedacht haben und gesagt haben, okay, wir halten daran nicht weiter fest.
Ja, wir haben ja schon ein paar Fälle gehabt tatsächlich, die halt noch kein Ende haben, die noch laufen. Also schön, dass wir da jetzt schon mal ein Ergebnis haben. Und wir haben das nicht vergessen. Also wenn ihr euch weiter oder gerade erst anfangt, unseren Podcast zu hören und ihr da auf diese Fälle stoßt, die noch kein Ende haben, das wird alles nach und nach, sobald es Ergebnisse gibt, auftauchen. Kann natürlich auch sehr, sehr lange noch dauern.
Aber wir sind ja hoffentlich noch sehr, sehr lange am Start.
So,
dann haben wir noch Möglichkeiten, darüber zu berichten. Aber wenn ihr jetzt mal ein Jahr oder zwei nichts hört, das soll noch nichts heißen. Ihr wisst ja, Verfahren können mitunter sehr lange dauern. Aber wir haben auf dem Schirm die Fälle, die noch nicht geendet haben und wo sich noch weitere Entwicklungen auftun. Und über die werden wir zu gegebener Zeit dann auch immer entsprechend berichten.
Jetzt kommen wir zu unserem Fall. Versorgt und vergessen. Und da geht es um Ferdinand. Ferdinand ist kein Mann, der klagt. Das ist nicht der Typ, der so ganz schnell zum Arzt geht. Es ist ein stiller, bescheidener Mann, technisch begabt. So ein Tüftler, würde man sagen. Also jemand, der versteht, wie Dinge funktionieren. Und er ist einer, der sein Leben lang wirklich hart gearbeitet hat. In Werkshallen, auf Baustellen, mit ölverschmierten Händen. Das kennt er alles. Mittlerweile ist er 80 Jahre alt. Natürlich längst in Rente. Als er ins Krankenhaus kommt, und da ist er noch gut beieinander. Ist klar im Kopf, er ist interessiert, vielleicht hier und da ein bisschen langsamer, aber Ferdinand ist hellwach. Im Oktober 2017 wird bei ihm ein Aneurysma an der Aorta abdominalis festgestellt. Eine gefährliche Aussackung der Hauptschlagader. Abdominalis ist hier der Zusatz, Peter, das bedeutet, wir sprechen vom Bauchraum.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ferdinand hat ein Aneurysma an der Bauchschlagader und das ist so die häufigste Lokalisation bei älteren Patienten. Die Aorta abdominalis ist der untere Abschnitt der Hauptschlagader, der durch den Bauchraum verläuft. Und an dieser Stelle kann ein Aneurysma lebensgefährlich werden, wenn es reißt oder platzt oder wie man es auch beschreiben will. Aneurysmen gibt es natürlich auch an anderen Stellen, wo sie nicht minder gefährlich sind.
Im Kopf.
Im Kopf beispielsweise. Oftmals werden die nur zufällig nebenbefundlich entdeckt. Und das ist dann oftmals ein Glücksfall, wenn es dann noch operabel ist, bevor es nämlich platzt, weil dann bleiben, je nachdem, wo es gelegen ist, mitunter nur wenige Sekunden, bis man leider verstirbt. Und darum ist es gut, wenn das nebenbefundlich zumindest entdeckt wird. Oftmals verursacht das keine Beschwerden, sodass das dann auch nicht immer im Vorfeld mit ausreichendem Vorlauf entdeckt wird.
Ja, ich denke, prominentestes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist Monika Lierhaus, die ehemalige Fernsehsportmoderatorin. Die hatte ja ein Aneurysma im Kopf, hat sich daran operieren lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob da wirklich was schiefgegangen ist oder ob das schicksalshaft eingetreten ist, aber danach war sie ja erstmal Pflegefall und musste alles nochmal von vorne lernen, gehen und so weiter. Ihr habt den Fall ja mit Sicherheit auch in der Öffentlichkeit mitbekommen.
Ja, das zeigt, dass die Operation als solche auch erhebliche Risiken birgt. Aber ist weniger gefährlich, als wenn es dann reißt, das Aneurysma. Das ist dann sehr schwierig, noch überhaupt in den Griff zu bekommen. Da ist die Operation schon der richtige Weg, wird meistens offenchirurgisch oder mittels einer sogenannten endovaskulären Aneurysma-Reparatur, das kürzt sich ab EVAR, in Angriff genommen und oftmals kann es aber noch ganz gut versorgt werden.
Ja, also alles rund um so ein Aneurysma kann sich dramatisch entwickeln. Aber bei Ferdinand wird das Aneurysma rechtzeitig lokalisiert. Das ist schon mal das eine Gute. Und seine Ärztin im Krankenhaus nennt es einen kleinen Befund. Der Eingriff ist riskant, ja, doch im Grunde Routine. Ferdinand wird operiert, er überlebt die OP. Die Operation ist, so heißt es später, technisch komplikationslos verlaufen. Also es klingt an dieser Stelle, als sei damit jetzt alles gut. Aber das ist erst der Anfang. Er ist sehr verwirrt, er ist körperlich sehr, sehr unruhig und die Ärzte beschließen, ihn zu fixieren, damit er nicht um sich schlägt. Er ist in dem Moment nicht nur verwirrt, er ist auch ein wenig aggressiv. Also zu dieser Maßnahme, glaube ich, greift man jetzt nicht so schnell. Aber die Ärzte sagen, in diesem Fall haben sie es gemacht, damit sich Ferdinand eben nicht selbst schädigt, selbst verletzt oder eben halt auch andere. Ferdinand bleibt für etwa 24 Stunden fixiert. dann ist er deutlich ruhiger und die Ärzte nehmen diese Fixierung wieder ab und er kann ganz normal in seinem Krankenbett liegen. Was in den Wochen danach geschieht, erzählt niemand in den Arztbriefen. Es steht nicht in den offiziellen Unterlagen, aber es zeigt sich Stück für Stück an Ferdinands Körper. Zuerst ganz unauffällig. Ein leichtes Zucken, wenn ihn jemand an den Füßen berührt, ein leises Stöhnen beim Umdrehen, dann beginnt er sich kaum noch zu bewegen. Ferdinand spricht auch immer weniger, schaut mehr zur Decke als Ärzten und Besuchern ins Gesicht. Ferdinands Tochter Isabel besucht ihn regelmäßig, sie kennt ihn natürlich gut und sie bemerkt auch als Erste die Veränderung bei ihrem Papa und macht sich dementsprechend Sorgen. Die müssen zu diesem Zeitpunkt jetzt aber noch nicht unbedingt berechtigt sein.
Ja, das ist richtig, weil Patienten wie Ferdinand sind nach so einem Eingriff, der doch zwar Routine, aber doch umfangreich gewesen ist, oftmals besonders pflegebedürftig. Der Kreislauf ist geschwächt, die Beweglichkeit ist eingeschränkt, mitunter stark eingeschränkt. Ja, und da kann man einfach schon mal, ja, salopp gesagt, durchhängen.
Aber ab dem Zustand ändert sich nichts. Also Isabel, seine Tochter, fragt immer wieder nach, warum hat mein Vater Schmerzen? Warum kann er die Beine nicht bewegen? Warum liegt er so reglos da? Man sagt ihr immer wieder, das sei normal. Alter, Kreislauf, postoperativ eben und alles im Rahmen. An der Stelle würde Peter jetzt sagen, dem ist nicht so. Und das stimmt auch, denn es gibt eine Erklärung für Ferdinands Zustand und die ersten Anzeichen dafür übergeht das Pflegepersonal erstaunlicherweise. Genauer gesagt, sie werden dokumentiert, aber es wird nicht gehandelt. Ferdinand liegt, bewegt sich nicht, liegt weiter, seine Füße, seine Schultern, sein Rücken. All das sind stille Alarmzonen für einen Dekubitus mittlerweile.
Genau, wenn man Menschen einfach im Bett liegen lässt, stundenlang, tagelang, wochenlang, dann können sogenannte Dekubiti, das ist der Plural, Dekubitus Singular, entstehen. Das sind die Druckgeschwüre oder diese Durchliegegeschwüre, sagt man auch. Treten häufig auf an den Fersen, weil dort der Knochen direkt unter der Haut liegt. Wird man nicht alle 2 Stunden neu gelagert, stirbt das Gewebe ab. Ja, das ist also das Risiko, was da besteht. Also die Dekubitus gibt's 4 Grade und der Grad 4 ist dann quasi schon, dass ein abgestorbenes Gewebe vorliegt. Also das Gewebe ist nekrotisch, sagt man. Und das kann sich auch mitunter sehr fulminant entwickeln, von Grad 1 bis zu Grad 2, über 3 nach 4. Das geht mitunter sehr, sehr schnell. Also das haben wir nicht selten, diese Art der Erkrankung. Und die ist doch relativ schmerzhaft, mit zunehmendem Grad sogar sehr schmerzhaft. Da gilt es, Vorsorge zu treffen.
Wenn du jetzt gerade sagst, Dekubitus kommt bei dir in der Kanzlei öfter mal vor, könntest du so eine Aussage treffen, ob das häufiger dann im Krankenhaus geschehen ist oder ob wir mehr so im Pflegeheim, im Pflegebereich sind?
Ja, es ist häufiger sicherlich in Pflegeheimen, aber oftmals so der Übergang vom Krankenhaus, dann liegt ein Dekubitus ersten Grades vor, das ist gar nicht so selten. Und der entwickelt sich dann weiter zu zweiten und dritten Grades in der Pflegeeinrichtung oder in der Reha-Einrichtung. Diese Kombination haben wir gar nicht so selten. Das ist wirklich auf verschiedene Verantwortungsträger zurückzuführen ist. Die Fälle gehen sehr, sehr häufig recht positiv aus. Also das muss man sagen.
Was es heißt gibt positiv in dem
positiv Fall? Im Sinne, dass es zur Schadensersatzzahlung kommt, weil da oftmals wirklich Versäumnisse vorliegen, dass es zum Dekubitus auch gekommen ist. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber oftmals ist so die Dekubitus-Prophylaxe nicht ausreichend und dann kommt es zu entsprechenden Haftungsfällen.
Wenn wir zu Ferdinand zurückkommen, dann sehen wir tatsächlich, beginnt sein Körper sich zu verändern. Unter dem Laken entwickeln sich erste Wunden. An beiden Fersen entstehen Blasen, dann offene Stellen, das Gewebe ist rot, dann ist es schwarz und stirbt ab. Und Ferdinand äußert diese Schmerzen auch schon gar nicht mehr. Vielleicht versteht er auch jetzt nicht mehr alles. Vielleicht hat er auch resigniert. Es gibt weder eine Wunddokumentation, eine chirurgische Versorgung, Schmerztherapie, sofortige Umlagerung oder es wird auch kein Expertenkonsil abgehalten. Also wirklich nichts davon geschieht. Ferdinand wird nach dem Eingriff und noch im Krankenhaus zum Pflegefall. Niemand sagt es, kein Gespräch mit der Familie, kein Hinweis auf die Wunden. Es gibt keine Aufklärung über seinen Zustand. Stattdessen bekommt er Beruhigungs- und Schmerzmittel. Tochter Isabelle hat den Eindruck, dass ihr Vater in der Klinik ja regelrecht verwahrlost. Sie ahnt nicht, wie schlimm es wirklich ist. Erst als sie beim Besuch versehentlich das Laken anhebt, sieht sie die dunklen Verfärbungen an den Fersen ihres Vaters. Sie erschrickt und verlangt dann sofort Antworten. Aber die bleiben doch sehr vage im Krankenhaus. Da werden so Sätze geäußert wie, wir haben das im Blick, ihr Vater wird versorgt, er ist ja auch alt. Ende November, mehr als 5 Wochen nach der Operation, ist Ferdinand kaum noch ansprechbar. Seine Haut ist grau, seine Stimme kaum hörbar, er hat Fieber und die Wunden sind eitrig. Isabel besteht jetzt darauf, dass ihr Vater in ein anderes Krankenhaus verlegt wird. Genauso wird es dann auch gemacht. Ferdinand wird in einer anderen Klinik aufgenommen und dort ist man ja maximal entsetzt.
Genau, nämlich die dortigen Ärzte stellen fest, dass Druckgeschwüre, also die Decubiti Grad 4, das ist die schwerste Form, vorliegt, zwar an den Fersen. Das bedeutet, wie schon gesagt, tiefgehende offene Wunden bis zum Knochen, schwarzes nekrotisches Gewebe. Und eine Zehe von Ferdinand ist bereits abgestorben. Er hat eine sogenannte Kontraktur, also mehrere Gelenke sind durch die Nichtbewegung ja fast vollständig steif geworden. Er kann seine Arme und auch seine Beine nicht mehr strecken.
Ja, und aus diesem stillen, aber doch hellwachen und interessierten alten Mann ist jetzt ein gebrochener, leidender Mensch geworden. Körperlich zerstört, ja, seelisch natürlich auch völlig erschöpft und die neue Klinik versucht zu retten, was zu retten ist. Es folgen chirurgische Eingriffe. Es wird eine Wundreinigung durchgeführt. Die abgestorbene Zehe wird amputiert. Schmerzbehandlung ist ein ganz großes Thema bei ihm, aber vieles ist zu spät. Tochter Isabel dokumentiert alles, was mit ihrem Vater im Krankenhaus geschieht. Sie sammelt Arztberichte, Fotos, recherchiert Gesprächsnotizen und findet dabei heraus, dass es keinerlei Aufklärung gab. Also wir sprechen hier von der ersten Klinik. Kein Hinweis auf die Wunden im Arztbrief der ersten Klinik, keine Warnung und schon gar keine Entschuldigung. Ferdinand stirbt im Frühjahr 2018, also nicht an dem Aneurysma, sondern an den Folgen der Vernachlässigung, an der Bettlägerigkeit und an den Infektionen, die er bekommen hat. Isabel, seine komplette Familie und auch viele Freunde bleiben mit der Frage zurück, wie kann sowas passieren in einem modernen Krankenhaus? Ja, Peter, da weiß ich nicht, ob du jetzt speziell diese Frage in Ferdinands Fall beantworten kannst. Ist das Personal da so eng besetzt, dass man Patienten nicht regelmäßig dreht, wendet und neu lagert?
Also ich denke, das trägt auch mit dazu bei, die personelle Unterbesetzung, dass nicht ausreichend Zeit vorhanden ist, um sich so jedem Patienten zu widmen, wie es erforderlich wäre. Das ganz sicher so, da muss man das Pflegepersonal in Schutz nehmen. Die können das einfach nicht immer leisten. Es stehen aber auch nicht immer die Matratzen zur Verfügung, die man beispielsweise braucht. Es gibt so spezielle Dekubitus-Matratzen, die man dann entsprechend einsetzen kann oder andere Mittel auch der Prophylaxe. Und das ist nicht immer in ausreichender Zahl vorhanden. Und all das zusammengenommen führt dann sicherlich zu diesen Versäumnissen in diesem Bereich.
Und in diesem Fall konntet ihr da einen Fehler auch deutlich nachweisen, der ja im besten Fall zu einem Schmerzensgeld für die Hinterbliebenen geführt hat?
Ja, also wir haben etliche Fehler im Vorfeld selber quasi recherchiert und dargelegt dem Versicherer des Krankenhauses. Der hatte dann eine andere Auffassung.
Wie wunderlich, aber wie immer eigentlich.
Der meinte, nee, da sei alles richtig gelaufen, man hätte da nichts falsch gemacht und unsere Vorwürfe wären alle haltlos. Und darum mussten wir wieder ins gerichtliche Verfahren eintreten. Ja, da gab's die Problematik direkt zu Beginn, dass wir hatten gerade die Klage eingereicht und die Gegenseite hatte sich bestellt, wie das im Juristendeutsch heißt. Da ist Ferdinand leider verstorben. Der Tod ist aber nicht auf Fehler zurückzuführen, die jetzt im Zusammenhang mit dem hier besprochenen Fall, sondern er beruht auf den Vorerkrankungen von Ferdinand. Aber das war kurz nach Klageeinreichung und dann gab es die Problematik, dass man dann erstmal sehen muss, wer ist denn überhaupt Erbe geworden? Hier war es so, dass wir eine Erbin gefunden haben, die Gegenseite aber dann bestritten hat, dass die tatsächlich Erbin geworden ist.
Wo ist denn die Tochter geblieben? Was ist denn mit Isabel?
Genau. Die Erbin ist nämlich die Tochter geworden. Aber es wurde von der Gegenseite bestritten, dass die Erbin geworden ist, obwohl sie die einzige Verwandte war.
Wieso? Das verstehe ich nicht.
Ja, das wird dann ganz gerne gemacht. Ich sag mal, mitunter, das ist schon ein Stück weit so schikanös, wenn es wirklich so ganz offensichtlich ist. Es gibt ein Kind, ja, und es gibt ein entsprechendes Testament, wo das Kind drin steht oder die gesetzliche Erbfolge. Ein Kind, und dann weiß man eigentlich, wer Erbe ist, aber es wurde bestritten. Und dann ist man verpflichtet im Rahmen dieser Aktivlegitimation, haben wir schon drüber gesprochen. Aktivlegitimation heißt, es muss die richtige Person klagen, genauso wie Passivlegitimation. Es muss die richtige Person juristisch oder natürlich verklagt werden auf Behandlerseite. Also mussten wir dann einen Erbschein besorgen. Und den kriegt man beim zuständigen Amtsgericht, musste Isabel dann den Erbschein besorgen, um nachzuweisen, dass sie die einzige Erbin ist. Weil die Gegenseite meinte, ja, vielleicht gibt's ja noch mehr Kinder und dann darf sie es nicht alleine und so weiter und so fort. Das zieht das Ganze natürlich in die Länge und führt zu zeitlichen Verzögerungen. Aber irgendwann lag dann der Erbschein vor und der Prozess konnte fortgesetzt werden. Der Prozess, der gerade erst begonnen hat. So sieht man, dass mitunter auch Verfahrensverlängerungen eintreten durch solche Fälle.
Wie hast du es genannt? Schikanös.
Man kann es nicht ganz verübeln, weil es kann ja wirklich sein, dass es noch weitere Kinder gibt. Aber wenn man wirklich jetzt Familienstammbuch vorlegt, das Testament vorlegt und es ergibt sich daraus, dass es nur eine Erbin gibt, dann könnte man auch mal sagen, okay, wir akzeptieren das. Aber in dem Fall war es nicht so. Und dann ist man verpflichtet, diesen Erbschein beizubringen. Oftmals geht es so gut, aber in dem Fall war die Gegenseite recht pingelig und hat darauf bestanden. Und leider haben die auch einen entsprechenden Anspruch darauf. Und dann haben wir einige Wochen verloren. Aber nichtsdestotrotz hat sich dann der gerichtliche Gutachter ein Stück weit gesputet. Der wurde nämlich eingeschaltet vom Gericht und hat das Ganze bewertet. Und das war ein sehr erfahrener Arzt. Ich weiß noch, der war nämlich selber, das kommt gar nicht so häufig vor, 13 Jahre Pfleger, als Krankenpfleger tätig und hat dann parallel so in den letzten Berufsjahren Medizin studiert. Und dann war er nach 13 Jahren Arzt. Also er hatte die Erfahrung als Krankenpfleger und dann die Erfahrung als Arzt und hat sich auch hochgearbeitet bis zum Chefarzt einer Geriatrie. Also sehr, sehr erfahren und konnte das wirklich von A bis Z alles gut beurteilen. Und dieser Sachverständige hat etliche Fehler festgestellt. Und zwar, du hast die Fixierung angesprochen. Ferdinand wurde ja an allen vier Extremitäten fixiert, ohne dass das mit ihm abgesprochen worden ist. Der war ja geschäftsfähig, ne? Also stand er nicht unter Betreuung. Aber es gab ja die Vorsorgevollmacht für seine Tochter. Also hätte zumindest auch mit ihr mal gesprochen werden können. Auch mit ihr wurde das nicht besprochen. Einen gerichtlichen Beschluss, der in vielen Fällen erforderlich ist, gab es auch nicht, dass eine Fixierung erlaubt ist. Es wurde einfach gemacht und eine sehr lange Zeit, 24 Stunden ist schon sehr lang. Das wurde auch begleitet mit der Verabreichung von Neuroleptika, nennt sich das Ganze. Und also quasi völlig ruhig stellen, soll sich nicht bewegen und dann noch vollgepumpt mit Haldol und anderen Medikamenten. Da sagt der Gutachter, das war nicht nur nicht fachgerecht, sondern das war sogar zeitweise inhuman. Also schon ein ganz deutlicher Vorwurf, ne? Also er sagt, die Fixierung an allen vier Extremitäten war inhuman, also fehlerhaft. Und er sagt auch, die Gabe der Medikamente, Haldol und andere, im Zusammenhang mit der Fixierung war auch fehlerhaft und ist nicht lege artis erfolgt. Er sagt weiter, die Physiotherapie, die dann durchgeführt worden ist, war unzureichend. Eine Ergotherapie ist gar nicht erst angeboten worden. Das hätte auch gemacht werden müssen. Die Dekubitus-Prophylaxe, wir haben sie angesprochen, und die Mobilisierung seien auch unzureichend gewesen. Also ein ganzer Katalog von Fehlern. Er sagt auch, diese Spezialmatratze, die es wirklich gibt und die gut sind in diesem Bereich, ist viel zu spät zum Einsatz gekommen. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Es gab also etliche Fehler, die der Sachverständige im Einzelnen dann benannt hat.
In was haben die sich denn dann summiert?
Ja, die haben sich dahingehend summiert, dass die Gegenseite dann das Einsehen hatte, dass da vielleicht doch irgendwas falsch gelaufen ist. Und die haben dann von sich aus 5.000 Euro als Schadensersatzleistung im Vergleichswege angeboten. Das war uns aber zu wenig, obwohl, da mussten wir Zugeständnisse machen, der Sachverständige gesagt hat, der Tod und die Amputation der Zehe hatte nichts mit den Fehlern zu tun. Also das ist alles nicht darauf zurückzuführen, sondern nur diese kurze Zeit der Einschränkungen der gesundheitlichen bis zum Tode, dafür gibt es Schadensersatz. Also war nur ein kurzer Zeitraum.
Also spielt da nicht wieder beides in diesem Fall rein? Die kurze Leidenszeit, die dann weniger Geld bringt, und das hohe Alter von Ferdinand?
Ja, das Alter weniger, aber die kurze Leidenszeit spielt da schon eine Rolle. Das Alter ist nicht so gewichtig bei der Bemessung des Schmerzensgeldes. Aber wir haben trotzdem diese 5.000 Euro für zu gering erachtet, weil gerade die Fixierung, das ist wirklich ein schwerwiegender Eingriff. Also muss man sich vorstellen, wenn man an allen vier Extremitäten sich gar nicht mehr bewegen
ganz
kann.
Ganz im Ernst, mir stehen sich auch die kleinen Härchen auf, weil genau das ist bei meinem Opa auch mal passiert im Krankenhaus. Und meine Mutter, die hat da einen Riesenaufstand gemacht. Die hat das Gott sei Dank mitbekommen. Die wollte meinen Opa besuchen und hat ihn da fixiert vorgefunden. Und frierend, er hatte wohl nur so ein dünnes Leibchen an und sagte, mir ist so kalt. Hat meine Mutter erstmal gefragt, warum fixieren Sie diesen Mann? Der liegt, ja, der wäre vorhin ganz aggressiv gewesen. Mag ja auch sein, aber meine Mutter hat damals sofort dafür gesorgt, dass diese Fixierung da aufgehoben wird.
Ja, es gibt sicherlich Fälle, wo jemand fixiert werden muss. Aber ich finde es gut, dass in den allermeisten Fällen dann wirklich auch eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden muss, dass das alles rechtens ist, dass quasi die Juristen nochmal draufschauen und sagen, das ist adäquat. Das war es im Fall von Ferdinand nicht. Das Gericht hat dann, nachdem wir den Vorschlag der Gegenseite im Verfahren abgelehnt hatten, von sich aus einen Vorschlag gemacht und nochmal 3.000 Euro obendrauf gepackt. Einen Vorschlag von 8.000 Euro unterbreitet und den hat dann die Tochter als Erbin angenommen. Sie wollte dann auch einen Abschluss finden. Und ich denke, auch wenn jetzt ein Urteil gefällt worden wäre, das wäre nicht viel höher ausgefallen. Also darum war das mit den 8.000 Euro schon gut.
Weißt du, was ich jetzt gerade noch so gar nicht aus dem Kopf bekomme? Also wenn da die Mundpropaganda losgeht, in das Krankenhaus würde ich jetzt erstmal niemanden mehr schicken. Gibt es denn da nicht im Nachgang auch mal, dass so ein Krankenhaus auf diese Sache hin genau nochmal untersucht wird? Halten die da alle Standards ein? Da muss man doch dann mal gucken.
Es ist häufig so, dass sich dann Fälle da wiederholen in solchen Krankenhäusern, die da schon entsprechend schlechten Ruf genießen.
Geht denn irgendeine Instanz, irgendjemand solchen Sachen dann mal nach? Oder ist jetzt das Verfahren mit Ferdinand ist jetzt durch und jetzt läuft das alles wieder so, wie es vorher auch lief?
Nein, es gibt schon entsprechende Kontrollen, aber erstmal ist es immer der Einzelfall. Ja. Es hilft jetzt nicht, es kommen immer Mandanten, die sagen, ich habe schon von 2, 3 anderen gehört, dass das auch passiert und fügen Sie das mit an. Das interessiert erstmal die Gerichte nicht. Da kommt es immer nur auf den einzelnen Fall an und daraus ergibt sich im Regelfall dann relativ wenig für die Allgemeinheit, für die Gesamtheit. Aber viele Krankenhäuser gehen wirklich dahin, wenn sie verurteilt worden sind oder auch jetzt im Vergleichswege sich zu einer Zahlung verpflichtet haben, zu schauen, wie können wir das künftig vermeiden? Weil das sind ja wirtschaftliche
Nachteile,
die entstehen. Und da schaut schon der Verwaltungsdirektor dann genau hin und sagt, hier, Leute, da müssen wir schauen, dass das alles besser läuft. Nicht nur zum Wohle der Patienten, sondern auch, dass wir uns diese Zahlungen ersparen, weil der Versicherer zwar vorleistungspflichtig ist, aber wenn wir nächstes Mal wieder verhandeln über unsere Prämien, dann fallen die wieder höher aus. Oder wir haben schon so eine Malusregelung im Vertrag, dass wir mehr zahlen müssen im Folgejahr, wenn wir so und so viele Fälle haben, wo reguliert werden musste. Also da haben die schon natürlich einen Blick drauf, die Geschäftsführer, Verwaltungsdirektoren oder wer es auch immer da entscheidet.
Ihr Lieben, jetzt wisst ihr, warum wir unseren heutigen Fall Tatort Krankenhaus versorgt und vergessen genannt haben. Das war der Fall von Ferdinand. Jetzt für euch erstmal eine Woche exklusiv auf RTL Plus, dann auf allen Plattformen, wo man Podcasts, besonders unseren, sich gönnen kann. Und in einer Woche gibt es von uns dann neue und frische Ware.
Bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.